USA halten fast 70% den Kongress für eine korrupte Veranstaltung. Und die USA, das muss man dazu wissen, sind ein tief gespaltenes Land, das zwischen Republikanern und Demokraten so tief gespalten ist, dass die kaum mehr miteinander reden können. Es gibt in den USA eigentlich nur eine staatliche Institution, die hohe Zustimmungswerte hat. Das ist das Militär. Die Frage ist, ob die USA weiterhin oder China demnächst die internationalen Regeln setzt. Und da sagen die Amerikaner, lieber wir.
Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute habe ich mal wieder jemanden am Telefon, hätte ich was gesagt, aber ist nicht Telefon, ist Internets, das moderne Internets, zugeschaltet. Ein Professor, und ich habe gerade auch im Vorgespräch schon gelernt, Professoren wissen nicht alles, aber ich denke, wir werden ganz viel aus ihm herausquetschen heute. Zu Gast Professor Dr. Thomas Jäger, und mit Herrn Jäger möchte ich sprechen über das Thema USA, Schrägstrich Amerika, und wie funktioniert das eigentlich alles so da drüben? Herr Jäger, herzlich willkommen im Macht was Podcast.
Ganz lieb Dank, Herr Siegler, dass ich dabei sein darf.
Kurze Frage vorab. Sagt man eigentlich Herr Jäger oder sagt man eigentlich immer so Herr Professor? Wie darf man Sie in den Medien ansprechen?
Meine Freunde sagen Thomas und Herr Jäger ist völlig in Ordnung.
Okay. Also direkt was dazugelernt, und springen wir kurz mal sozusagen daneben. Sie sind Professor an der Uni in Köln. Ich habe jetzt tatsächlich irgendwie kurz durcheinander nach so, ist nicht doch Düsseldorf, und wenn man mit Düsseldorf und Köln, da kommen wir ja richtig durcheinander. Also Sie sind Professor in Köln, und Politikwissenschaften ist so Ihr Hauptthema, richtig?
Richtig.
Gut, dann sind wir genau richtig, und weil wir wollen uns das Thema USA natürlich auch ein ganzes Stück weit aus der Perspektive eines Politikwissenschaftlers angucken, wie funktioniert die amerikanische Politik und wie funktioniert die amerikanische Gesellschaft. Das Erste, was einem ja, wenn man USA und Politik hört, dann ist so das, was einem dann in den Kopf kommt, ist, da drüben, da ist der mächtigste Mann der Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten, irgendwann vielleicht auch mal eine Frau, aber aktuell waren es bisher nur Männer. Jetzt ist so die Frage, ist das wirklich der mächtigste Mann der Welt? Und sagen wir mal für die Hörer und Hörerinnen, was unterscheidet so einen amerikanischen Präsidenten vom deutschen Kanzler?
Also der amerikanische Präsident ist nur insofern der mächtigste Mann der Welt, und da kommt der Begriff ja her, als er dem mächtigsten Staat vorsteht. Und die Vereinigten Staaten sind eben ein Staat, den es kein zweites Mal gibt, weil sie sowohl militärisch als auch ökonomisch, als auch diplomatisch, als auch kulturell in jeder Hinsicht sozusagen mächtig sind. Aber wenn man in die Vereinigten Staaten reinschaut, ist der amerikanische Präsident eigentlich ein ziemlich ohnmächtiger Präsident. Also, wenn ich gefragt würde, wer ist der mächtigste Mann der Welt, und das sind Männer, dann würde ich nach China gucken und Präsident Xi betrachten, oder nach Russland, Präsident Putin. Aber der amerikanische Präsident hat viel Potenzial, was er einsetzen kann, aber die Art und Weise, wie er das einsetzt, da muss er ganz viel Kompromisse eingehen. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
Ja, okay, das ist spannend. Wir haben auch tatsächlich jetzt ja schon auch zwei Folgen zum Thema China unter anderem gemacht und China beleuchtet in unserem Gespräch, und wenn ich das richtig verstanden habe, China als kommunistisches oder quasi kommunistisches Land, da wird per Order die Mufti sozusagen regiert. In der Demokratie geht das ja nicht einfach so mit Ansage. Aber kann man trotzdem sagen, dass der amerikanische Präsident vielleicht nicht der mächtigste Mann der Welt, also nicht die mächtigste Einzelperson ist, aber er steht der mächtigsten Nation noch vor? Oder würde man China mittlerweile als Land auch schon als genauso powerful, würden die Amerikaner wahrscheinlich sagen, bezeichnen können wie die USA?
Noch nicht ganz. Also China ist auf dem besten Weg dahin, rüstet den militärischen Bereich auf, ist ökonomisch so stark, dass sie irgendwann die Vereinigten Staaten überholen werden. Aber China hat sozusagen ein paar Probleme, die Amerikaner nicht haben. Im Moment wenig Verbündete, viel Skepsis dem Land gegenüber. Und da sind doch die Vereinigten Staaten mit ihren Bündnissystemen besser aufgestellt. Also insofern, es betrifft diesen Staat. Aber auch die Macht der Vereinigten Staaten ist nicht mehr ganz so, wie sie vor einiger Zeit war. So um die Jahrtausendwende waren sie wirklich auf dem Zenit ihrer Macht international. Es gab keine zweite Macht und keine Koalition von anderen Staaten, die an die USA herangekommen wären. Das hat sich inzwischen geändert. Inzwischen müssen die Amerikaner auch schon sehr viel Rücksicht nehmen.
Ja, ja. Was ich ganz spannend fand vorhin, als Sie eingangs sagten, mächtige Nation in allen Bereichen, also politisch, wirtschaftlich, kulturell. Ich kann mich auch zurückerinnern, als ich jung war oder Teenager und dann in den 20ern. Im Prinzip war alles, wonach man geschaut hat, also amerikanische Musik, es waren die amerikanischen Turnschuhe, die getragen wurden, Sneaker, wie man ja besser sagt, um auch von den jungen Hörerinnen verstanden zu werden. Keine Ahnung, das Essen war so latent amerikanisiert, ja, irgendwie, ich sag mal so, McDonald's und Co. Wie haben die Amerikaner es überhaupt geschafft, dahin zu kommen, dass sie so dominant sind, kulturell, wirtschaftlich und politisch? Das war ja, steckte da ein Masterplan dahinter, der nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen ausgeführt wurde? Oder wie hat das funktioniert?
Ja, das hat schon vorher eingesetzt, sozusagen um die letzte Jahrhundertwende, ne? So als das 19. das 20. Jahrhundert anbrach. Und anders als bei China jetzt, wo ja alles irgendwie durchgeplant ist, ne, und man genau festlegt, dass man in der Medizintechnik im Jahr 2036 so und so viel Prozent der Produktion international stellen will, ist das in den Vereinigten Staaten halt wirklich ein ganz komplexer Prozess gewesen, der aufgrund dieser hohen gesellschaftlichen Freiheit funktioniert hat. So haben die Vereinigten Staaten sich eine enorme Ökonomie aufgebaut. Anders als wir Europäer, die sozusagen immer kleinräumig sind, ist das ein ganzer Kontinent, der hier bearbeitet wird und einer, der, anders als etwa Russland, das ja noch größer ist, auch wirklich bewohnt ist und wirklich genutzt wird. China ist dabei, das sozusagen zu kopieren, und China ist ja auch groß wie ein Kontinent, ne? Also jetzt auch in die Gegenden vorzudringen, die von der modernen Entwicklung etwas abgekoppelt sind. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da setzt dann wirklich ein, dass die Vereinigten Staaten sich nicht mehr aus der internationalen Politik zurückziehen, sondern versuchen, in Europa und Asien Verbündete zu finden gegen die Sowjetunion und damit eben auch ihre Kultur, die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, zu exportieren, weil sie internationale Organisationen gründen. Also die meisten Organisationen von Vereinten Nationen, überall die Unterorganisationen, die waren sozusagen amerikanisch inspiriert.
Ja.
Haben andere Staaten dort mitgemacht und sind, wenn man so will, da rein sozialisiert worden, ne, und haben dort ihre Regeln bekommen. Und als die Sowjetunion zusammenbrach, gab es ja kurz so eine Zeit, wo man dachte, ja, jetzt werden auch die anderen großen Mächte noch demokratisch und rechtsstaatlich, sozusagen jetzt wird die Welt wirklich eins, und hielt das für eine gute Entwicklung, weil man ja schon die Probleme gesehen hat, die Welt insgesamt betreffen. Den Klimawandel, die demografische Entwicklung, all das, wo man sagt, da müssen wir zusammenarbeiten. Naja, ist nichts draus geworden, ne? Sondern das Ganze zerfiel wieder in Großmachtkonflikte, die dann die Vereinigten Staaten eben auch wieder betroffen haben und wo sie auch ehrlich gesagt eine ganze Reihe von Fehlern gemacht haben, die Situation jetzt eingeführt haben, die besteht.
Und kann man sagen, dass um die Jahrtausendwende herum quasi die Amerika auf einem Netzwerk von Partnern sozusagen stand, was letztendlich die amerikanische Macht gestützt hat, Macht, Einfluss, wie auch immer man das dann auch positiv formulieren kann, den amerikanischen Lifestyle zu transportieren. Und was mich aber dann wundert ist, wenn man dann nochmal 20 Jahre weitergeht oder nicht mal, sondern 16 Jahre weitergeht, da kam ja jemand wie Donald Trump, der gesagt hat, das interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr international. NATO irgendwie schwierig, müssen wir mal gucken, dass die anderen auch viel bezahlen. UNO, da will ich auch so richtig nicht mitmachen. Und so ein paar andere WHO, WTO, World Trade Organization, also Welthandelsorganisation, WHO, ja. Das waren ja alles kritische Punkte. Hat so ein Typ wie Donald Trump das dann nicht verstanden, auf welch stark im Netz die Amerikaner standen? Oder ja, war das, hatte sich die Situation geändert?
Ich würde gern ein paar Präsidenten zurückgehen.
Ja.
Zu George W. Bush. Sein Vater war sozusagen der den Ost-West-Konflikt beendet hat und dafür gesorgt hat, dass die Vereinigten Staaten als die Weltmacht daraus hervorgehen. Dann kam Bill Clinton, der versucht hat, die Vereinigten Staaten im Innern wieder aufzubauen und dafür zu sorgen, dass dort all das, woran es krankte, verbessert wird. Und das Wort kranken ist in dem Moment wirklich richtig. Da ging es um Krankenversicherung, es ging um bessere Bildung, es ging daraus, Bevölkerung aus Armut zu ziehen, in den USA, wo die soziale Ungleichheit eben sehr groß ist. Es ging um Rassismus, das war sozusagen alles Programm unter Clinton. Und mit der Wahl von George W. Bush, Wahl in Anführungszeichen, denn eigentlich hat Al Gore die Wahl gewonnen, und dann dem 11. September ändert sich alles. Statt dieses Programm weiterzufahren, die Vereinigten Staaten im Innern aufzubauen und stark zu machen, macht George W. Bush etwas, was man, wenn man sehr, sehr freundlich und charmant sein will, als große Dummheit bezeichnen kann. Wenn man nicht so charmant ist, würde man es ein Verbrechen nennen. Nämlich er beginnt Kriege. Und er hat, wenn man das sozusagen aus Sicht der USA betrachtet, schlicht nicht verstanden, dass die Amerikaner nicht über ein offensives Militär Einfluss nehmen weltweit, sondern dass ihr Schutzschild ist. Und der Einfluss viel eher über Diplomatie, über den Dollar und anderes verläuft. Und das wirft die USA zurück. Die USA werden auf einmal nicht nur mehr im Mittleren Osten als feindliche Macht angesehen, sondern es entsteht in Europa eine Situation, dass damals Bundeskanzler Schröder zusammen mit dem französischen und russischen Präsidenten Gegenmacht organisiert. Die Vereinigten Staaten werden sozusagen von diesem Netz, von dem sie gesprochen haben, teilweise weggeschubst. Es sind diejenigen Staaten, die ihnen verbunden sind, nicht mehr bereit, ihnen einfach zu folgen. Und unter Barack Obama wurde wieder aufgegriffen, dieser Aufbau im Innern. Und Donald Trump hat in populistischer Manier ausgenutzt, die Stimmen all derer bekommen zu wollen, die eben nicht profitiert haben von dieser Entwicklung.
Ja, wie war das denn 2000, als George W. Bush die Wahl nicht gewonnen? Also da ist ja so die berühmte Geschichte, dass da in Florida mehrfach ausgezählt wurde und Al Gore dann irgendwann gesagt hat, so ist gut jetzt, ich akzeptiere. Und damit dann, ich glaube, die letzte Auszählung nicht mehr ganz zu Ende gemacht wurde. Irgendwie so war es ja. Und dann wurde George W. vereidigt als Präsident. Was ich mich immer gefragt habe, ist, nach dem schlimmen Anschlag am 11. September gab es diese vielen schlimmen Folgeaktionen. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, das war die Auswirkung, also so dieses, die Amerikaner als der Weltpolizist sozusagen haben dort ihre Funktion wahrgenommen und haben versucht, den Terrorismus zu bekämpfen. Und dann gibt's andere, die sagen, die Runde der Leute um George W. herum, die waren einfach getrieben von der amerikanischen Rüstungsindustrie, unter anderem doch nochmal signifikant große Kriege zu produzieren. Wie ist Ihre Perspektive darauf? Warum? Also es ist sehr schwer vorzustellen, dass der Präsident selber oder seine Berater nicht verstanden haben, dass sie damit diese sozusagen die diplomatischen Erfolge von den Jahrzehnten vorher und wirtschaftlichen Erfolge gefährden, sondern da muss ja mehr dahinter gesteckt haben. Warum ist man da letztendlich in den Irak einmarschiert, beispielsweise.
Es war wirklich so, dass die nicht verstanden haben, was sie tun. Die haben mit anderen Ergebnissen gerechnet. Es gibt in der Politik sozusagen eine Entwicklung, die bei Regierungen ganz häufig zu beobachten ist. Das ist eine Form von Gruppendenken, dass man sich auf einmal die Welt in einer gewissen Weise schönredet, denkt, man hat den Masterplan, mit dem man alles bewegen kann, Kritik nicht mehr zulässt, jeden rausschmeißt, der auch nur daran zweifelt und nicht gläubig ist gegenüber dem, was man hier verfolgt. Und das kann man nicht nur im Bereich Sicherheit sehen. Das kann man in der Gesundheitspolitik und in vielen anderen Bereichen auch beobachten. Dass eben dazu zu gehören, Menschen dazu bringt zu sagen, jawohl, Herr Präsident, Sie haben völlig recht. Jawohl, Frau Bundeskanzlerin, genau so müssen wir es machen. Und dann kommt die Bestätigung und die Bestätigung und die Bestätigung. Und man kriegt überhaupt nicht mehr mit, dass das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Das ist ein Prozess, der im Weißen Haus ablief. Und auf den übrigens Präsident Obama nachher sogar Bezug genommen hat und hat gesagt, genau da müssen wir bestimmte Mechanismen einrichten, dass uns das nicht passiert.
Und ist es ihm auch nicht passiert, in anderen Themenfeldern beispielsweise? Oder gab es auch in der Obama-Regierung solche also der ist ja nicht in den Krieg gezogen in der Form, aber auf anderen Themenfeldern, Sie sagten ja auch, dass es auch in der Gesundheitspolitik zum Beispiel so sein kann.
Nein, ihm ist das nun wirklich nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Als es damals um die Frage ging, ob man die Zahl der Soldaten in Afghanistan erhöhen soll oder nicht, oder ganz abziehen soll, hat er seinen Vizepräsidenten, den heutigen Präsidenten, sogar beauftragt, öffentlich ständig zu widersprechen. Ständig zu widersprechen. Man muss wissen, ein Vizepräsident darf dem Präsidenten öffentlich nicht widersprechen. Das gehört dazu, denn das amerikanische System ist ja nun wirklich auf diese eine Person zugeschnitten. Und ein Minister, der eine andere Ansicht hat als der Präsident, der geht.
Ja.
Und ist ganz schlicht, ne? Also hier in Deutschland haben wir ja Ressortverantwortlichkeit und die jeweiligen Ministerinnen und Minister sind erstmal in ihrem Ressort zuständig. Und offiziell gibt es die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, aber das ist ein sehr schwierig einzusetzendes Mittel, weil wir eben Koalitionsregierungen haben. Und das führt dann dazu, dass man ständig vermitteln muss. In den USA ist nichts zu vermitteln. Der Präsident entscheidet, das wird gemacht. Und wenn ein Präsident, ein Vizepräsidenten oder Minister sagt, widersprecht mir öffentlich, ich will wissen, ob es noch bessere Ideen gibt, dann ist das nur wirklich hohes Selbstbewusstsein und das konnte man Barack Obama ja nicht absprechen.
Ja, und wie hat denn die amerikanische Bevölkerung das wahrgenommen, diese wenn so von außen betrachtet, jetzt über die Jahre zurück, würde ich sagen, in meiner subjektiven Wahrnehmung, dass es da schon auch eine gewisse Begeisterung dafür gab. Wir ziehen jetzt in den, da wir stürzen Saddam Hussein und wir bekämpfen den Terrorismus auch da, wo er herkommt, in Afghanistan. Das klang zumindest so, als würde ein Großteil der Bevölkerung den George Bush da unterstützen. War das so oder ist das eher eine subjektive Wahrnehmung von mir?
Nein, das war so. Es gab wirklich den größten Effekt jemals, seit man sowas misst, dass Menschen gesagt haben, wir unterstützen den Präsidenten. Also die Fachleute nennen das einen Rallye-Effekt. Ja. Man sagt dann in der Not, jetzt stehen wir alle zusammen. Und George W. Bush, den vorher noch nicht mal die Hälfte irgendwie als Präsidenten haben wollte, war auf einmal der Präsident der Amerikaner. Aber das hat sich relativ schnell wieder gegeben, weil sie gemerkt haben, was er eben mit dieser Unterstützung macht. Und die USA, das muss man dazu wissen, sind ein tief gespaltenes Land, das zwischen Republikanern und Demokraten so tief gespalten ist, dass die kaum mehr miteinander reden können, nicht die gleiche Sprache finden.
War das vor 20 Jahren auch schon so?
Das hat sich damals angedeutet. Das ist immer schärfer geworden. Und George W. Bush war jemand, der das auch kräftig ausgebeutet hat, um Wählerstimmen zu bekommen. Also etwa, indem er die Befürchtungen der ganzen evangelikalen Wähler, also sehr christlicher Wähler, mobilisiert hat, weil er gesagt hat, ansonsten geht hier die ganze Kultur kaputt.
Ja.
Und die politische Spaltung in den USA ist nicht so, wie das in Deutschland ist, dass man unterschiedliche Parteipräferenzen hat. Das wird man ja auch nicht Spaltung nennen. Das sind unterschiedliche Präferenzen, die bestehen. Sondern in den USA gibt es, wenn ich das so grob zusammenfasse, ein Drittel der Bevölkerung, die Amerika für die großartigste Nation der Welt halten. Die sagen, wir haben die Moderne vorangetrieben. Wir sind die Besten. Und es gibt ein Drittel, die halten die USA immer noch für eine Sklavenhaltergesellschaft. Die sagen, es begann mit Völkermord und die ganze Wirtschaft hat auf rassistischer Ausbeutung, aus Sklavenhaltung aufgebaut. Und das haben wir bis heute noch nicht überwunden. Ja, und das Drittel dazwischen, die unabhängigen Wähler, die tendieren mal hierhin, mal dahin. Das ist so sozusagen, sind dann diejenigen, die nicht genau wissen, welchen Glauben in Anführungszeichen sie haben.
Ja, kann man dann sagen, Sie sagen gerade schon Glauben in Anführungsstrichen sozusagen, kann man dann sagen, dass das auch eher so ist, dass sich da nicht Parteipräferenzen gegenüberstehen, sondern auch schon fast schon Ideologien? Oder wie würden Sie das als Wissenschaftler, ist das vielleicht nicht der richtige Begriff, aber so prinzipiell könnte man das sagen?
Das ist, die Amerikaner selbst bezeichnen es als Kulturkrieg, der hier geführt wird. Und es sind nicht wirklich Ideologien, sondern es ist sozusagen, es sind unterschiedliche Definitionen dessen, was man als nationales Selbstverständnis begreift, wie man die eigene Identität fasst. Und die Parteien, das ist auch anders als hier. Hier wird eine Programmatik ausgearbeitet. Es gibt große Traditionen in den Parteien. Wenn eine Partei mal einen grundlegenden Schwenk macht, wie etwa die SPD in Bad Godesberg, dann merkt man sich das 60 Jahre lang, ne, und weiß immer noch, was es bedeutet. In den USA sind Demokraten und Republikaner eher so ein Label. Okay. Richtig, die einen eher rechts, die anderen eher links. Aber Donald Trump, der Oberrepublikaner, hat mit den Republikanern von Ronald Reagan aber nichts gemeinsam. Überhaupt nichts.
Ja.
Und die Demokraten von Joe Biden, die Moderaten, haben mit den linken Demokraten direkt nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Die Parteien sind eher sozusagen Sammelbecken. Man entscheidet sich für eins, weil man nur dann gewählt werden kann. Die USA kennen das Mehrheitswahlrecht. Damit gibt es mehrere Parteien, aber nur zwei geben wirklich eine Chance, gewählt zu werden. Und dann braucht man einfach nur noch ein paar Milliarden einsammeln.
Ja, das Milliarden ist ein gutes Stichwort. Da würde ich gern später nochmal drauf eingehen, welche Rolle spielt Geld eigentlich im amerikanischen politischen System. Was ich mich frage, ist auch, wenn man zum Beispiel die Gesundheitsreform, die ja auch einen Barack Obama angeschoben hat, wo aber ja schon Hillary Clinton als First Lady, während Bill Clinton Präsident war, dran gearbeitet hat, so richtig kommen die da nicht voran. Und ich denke mir dann so, wenn ich das sehe, ist doch total klar, jeder Mensch, der da draußen unterwegs ist, wenn man sich's leisten kann als Gesellschaft, sollte der eine Basis Krankenversicherung haben. Und deshalb kam ich auch auf Ideologie, dass man halt jetzt sagt, ja, nee, aber die Republikaner wollen das nicht. Ja, das ist irgendwie die Einführung des Kommunismus. Und kann es dann sein, dass auf Basis dieser Denkweisen, dieser Zuordnung, auch Sachen, die wir als, wo wir als Europäer sagen würden, das ist total logisch, dass man das braucht, das ist gesellschaftlich total sinnvoll und im Zweifel sogar wirtschaftlich sinnvoll, wie eine halbwegs gut funktionierendes Krankenkassensystem, dass das dann daran scheitert und dann gehen halt Leute zum Arzt und zahlen für ein Zahnziehen irgendwie $500 aus der Privattasche. Liegt das daran, liegt das an diesen unvereinbaren Gegensätzen rein, also das, was ich vorhin Ideologie genannt habe?
Na, also, Ideologie wäre auch die richtige Bezeichnung, wenn man etwas sagen würde.
Ja.
Hier stehen liberale Republikaner sozialistischen Demokraten gegenüber. Aber das ist es nicht. Sondern es ist so, dass zum Beispiel die ganzen oder ein Großteil der Trump-Wähler von einer Gesundheitsversorgung und der Gesundheitsreform wirklich profitieren. Die haben überhaupt kein liberales Weltbild, sondern die sind eher aus ganz anderen Gründen auf die Republikaner gepolt, weil sie nämlich Amerika für eine großartige Nation halten, weil sie an militärischen Traditionen festhalten, weil sie nicht möchten, dass ihr Geschichtsbild durcheinander geworfen wird. Und so ist es auch bei den Demokraten. Das sind ja nicht Sozialisten, aber es gibt welche drunter. Der linke Rand der Demokraten, den kann man gut so bezeichnen, aber am rechten Rand der Demokraten jetzt, wo Joe Biden etwa angesiedelt ist, da würde man sagen, jetzt in unserem Verständnis, das ist so aber wirklich politische Mitte. Nur die USA kennen keine Mitte, sondern es ist fast schon ein Verbrechen etwa, für Abgeordnete mit der anderen Partei zu stimmen. Und dann werden sie in der eigenen Partei gedisst. Und das geschieht in den Vorwahlkämpfen. Und wer irgendwie sein Mandat behalten will, der muss dafür Sorge tragen, dass ihn die Partei weiterhin unterstützt.
Das heißt doch aber auch, dass eine, ich sag mal so, gesellschaftliche Spaltung schon im System angelegt ist und eigentlich immer nur tiefer gehen kann.
Nicht notwendig. Nicht notwendig. Ganz im Gegenteil, wenn wir in die 1950er Jahre zurückblicken, da haben Politikwissenschaftler in den USA als großes Problem ausgemacht, dass man die Parteien nicht unterscheiden könne. Die wären ja alle gleich. Es gäbe ja überhaupt keine Alternative. Deswegen könnte man sich ja gar nicht entscheiden. Das war eine Phase, in der die Demokratische Partei etwa aus zwei Flügeln bestand. Nämlich sehr Liberalen aus dem Nordosten der USA und Rassisten aus dem Süden. Die hatten nichts miteinander zu tun. Die haben gar kein gemeinsames Programm. Die hatten nur gegenseitig den Wunsch, immer miteinander zu stimmen, um mächtig zu sein. Das war der Punkt. Und die Republikaner haben dann irgendwann mal verstanden, dass sie, wenn sie den Schwenk ganz arg nach rechts machen, in der Lage sind, die von den liberalen Demokraten verscheuchten Rassisten in ihr eigenes Lager zu bringen.
Ja.
Und das, die sogenannten Reagan Democrats hat man die genannt. Und die sind da jetzt auch geblieben. Und das ist etwas, was die Vereinigten Staaten dann wirklich auseinandergetrieben hat.
Ja. Sehen Sie Möglichkeiten, dass, also Joe Biden wurde ja nach seinem Wahlsieg auch so ein bisschen so als der Versöhner in der deutschen Presse gefeiert. Sehen Sie Möglichkeiten, dass die amerikanische Gesellschaft wieder stärker zusammenwächst? Oder ist das ein Problem langfristig?
Also wahrscheinlich ist es ein langfristiges Problem und es ist das größte Problem der USA. Diese gesellschaftliche Spaltung. Andererseits gibt es sicher Möglichkeiten, sie zu überwinden. Das wird nicht mit Worten geschehen, weil es eben nicht um Ideologie letztlich geht.
Ja.
Sondern das wird durch das geschehen, was Joe Biden aufgelegt hat. Sein Plan ist gar nicht so falsch. Die Frage ist, ob er aufgeht. Denn er hat jetzt mit drei großen Gesetzesvorhaben angestrengt, dass fast 5 Billionen Dollar in den nächsten Jahren ausgegeben werden für Infrastrukturprojekte, für Sozialpolitik, für freie Kindergärten, für freie Bildung, dafür, dass die Krankenversicherung günstiger wird. Und die Hoffnung ist, wenn man möchte, dass die USA diese Spaltung überwinden, dass die Bürger dann merken, hey, mir geht's besser auf die Art und Weise. Das ist gar nicht so verkehrt. Ist zwar von der falschen Partei, aber es nutzt uns. Und dass man dann wirklich über diese Form von Politik spricht und nicht diesen kalten Bürgerkrieg über irgendwelche Kulturfragen weiterführt.
Das ist doch aber dann auch tatsächlich so ein Stück weit so, dass man, ist immer so, wenn man sich die Bedürfnispyramide anguckt, des Menschen, erstmal muss man satt zu essen haben, dann braucht man ein Dach über dem Kopf und dann will man vielleicht auch ein bisschen Kultur und ja, irgendwann kommen dann nochmal, muss man ein gutes Buch lesen sozusagen. Und das klingt für mich so, als würde man, wenn man den wirtschaftlichen Bedürfnissen des durchschnittlichen Amerikaners, wenn man die befriedigt, dann kriegt man auch die Spaltung etwas beseitigt, weil ich sag mal so, erstmal muss gut gegessen werden und es muss ein gutes Dach über dem Kopf sein. Und dann sind die Leute vielleicht auch ein bisschen entspannter und reden wieder miteinander. Kann man das so vereinfacht sagen?
Schön wär's, wenn das so ginge. Es ist die Idee hinter dem, was Biden gerade macht.
Ja.
Und wenn man gesehen hat in der Pandemie, dass Millionen Amerikaner auf Lebensmittel spenden, angewiesen waren. Dann weiß man, das ist ein Problem. Und wenn jetzt sichtbar ist bei der Inflation, die in den USA gerade herrscht, dass viele ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Auch da gab es eben Moratorien, dass man als Mieter sozusagen nicht gekündigt werden durfte eine ganze Zeit. Aber die Leute kommen einfach wirtschaftlich unter Druck momentan. Dann ist das sicher eine Dimension. Die andere wäre, dass eben im politischen System mehr Wettbewerb herrschen würde. Es ist so, dass in den Vereinigten Staaten die Wahlkreise so zugeschnitten werden, alle 10 Jahre geschieht das, dass man wirklich vorher sagen kann, wer wo gewählt wird. Also in dem eigentlich im Wahlkreis ist es überhaupt keine Überraschung mehr, ob da ein Republikaner oder ein Demokrat gewählt wird. Die Frage ist immer viel eher, wer wird im Vorwahlkampf denn für die jeweilige Partei antreten? Und dieser Vorwahlkampf, der wird immer sozusagen von der reinen Lehre beherrscht. Also da kommen immer die Extremeren zum Zug, weil das nur diejenigen sind, die sich da engagieren, die nur wirklich ganz gläubig sind in dieser Richtung. Und das aufzubrechen, das würde einen wirklichen Wettbewerb machen und würde wahrscheinlich viele dieser dieser Kräfte, die immer weiter in extreme Positionen ziehen,
ja,
wieder zurückholen.
Das heißt, vielleicht kurz zu dem, wie die Wahlkreise geschnitten werden für die Hörerinnen und Hörerinnen. Im Prinzip wird da geguckt, bis auf Straßenzüge sozusagen heruntergebrochen, wer wählt dort welche Partei. Und die Partei, die gerade an der Macht ist sozusagen, versucht die Wahlkreise dann so zu schneiden, dass möglichst viele Straßenzüge sozusagen in einer Stadt zusammengefasst werden in einem Wahlkreis, wo sie dann auch das Mandat gewinnen können. Also ich sag mal so, wenn in Hamburg jetzt in Eimsbüttel, Altona und St. Pauli die SPD gewinnt, diese drei Stadtteile aber jeweils zu anderen Wahlbezirken gehören, dann hätte die SPD ein Interesse daran, diese drei Stadtteile in einem Wahlbezirk zusammenzufassen, weil den würden sie dann auf jeden Fall gewinnen. So.
Ja, das wird auf Bundesstaatebene gemacht.
Ja.
Und die Gouverneure gehören ja manchmal den Demokraten, manchmal den Republikanern an. Deswegen machen das Republikaner und Demokraten gleichzeitig.
Beide.
Lassen sich aber beide gegenseitig vor, dass sie es machen.
Ja.
Das gehört zu dem Spiel dort dazu. Und es geht eben darum, die Wahlkreise so zuzuschneiden, dass man eben die Wahlkreise sicher für die eigene Partei hat. Und das kann man deshalb, weil es inzwischen auch schon nach dieser gesellschaftlichen Spaltung organisierte Nachbarschaften gibt.
Ja.
Man wohnt eben als Republikaner unter Republikanern. Man wohnt als Demokrat unter Demokraten. Hier, das wäre wahrscheinlich schwierig, wenn man das auf Deutschland transferiert, wirklich rauszukriegen. Wo sind die Straßenzüge? Ne?
Ja, ja. Was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, ist, also wenn man sagt, man guckt sich an, in welches Lager gehört man, dann hat man einmal so quasi die politische Ausrichtung und dann ist ja immer noch das Thema, welche Person gewinnt dort eigentlich. Und ich sag mal so ein bisschen provozierend, wenn ich jetzt die letzten 3-4 deutschen Kanzler und Kanzlerinnen anschaue, dann waren das mehr oder weniger honorige Persönlichkeiten, vor denen man im Grunde durchaus Respekt hat und die man sehr ernst nimmt. Wenn man sich die zumindest 2 der 4 letzten Präsidenten der USA anschaut, dann würde ich mal flapsig sagen, mehr als die Hälfte der Deutschen haben so einen Donald Trump oder einen George W. Bush auch gesagt, Mensch, das ist ja ein Dödelkopf. Wie kommt der eigentlich an die Macht? Also der kann ja nichts. Also mit Bush und auch mit Trump wurde ja in der deutschen auch Medienöffentlichkeit das Stichwort dumm, war da, glaube ich, eines, was sehr, sehr oft mit denen in Verbindung gebracht wurde. Entweder ganz offen oder unterschwellig. Und wenn man die Leute auf der Straße, wenn man sich da über amerikanische Politik unterhalten hat, dann haben die auch gesagt, der Trump, wie der schon aussieht und wie der redet und was der so macht, der ist ja total dumm. Und auch der George W., der kann auch überhaupt nichts. Und Menschen, die in der deutschen Öffentlichkeit so extrem als nicht sonderlich leistungsfähig, nenne ich es mal, wahrgenommen werden, die schaffen es aber dann in den USA, die Nummer-1-Position zu erreichen. Ist das jetzt einfach nur ein Phänomen, was bei den beiden aufgetaucht ist? Oder liegt das generell einfach daran, dass die Amerikaner ihr Führungspersonal anders auswählen?
ja, also dass nicht so leistungsfähige Menschen in politische Führungspositionen kommen, ist, glaube ich, ein Phänomen, was in ganz vielen Staaten zu beobachten ist. In den USA ist aber die Auswahl sozusagen nochmal eine andere. Und zwar deshalb, weil nicht wie in Deutschland das Führungspersonal sozusagen den Weg durch die Partei nehmen muss, sondern in den USA sind die Politiker sind eigentlich kleine Unternehmer, politische Unternehmer. Das gilt für den Präsidenten an erster Stelle. Es gilt aber auch für die Abgeordneten und Senatoren. Deswegen gibt es auch keine Fraktion im eigentlichen Sinn, obwohl die Disziplin eben groß ist über die Frage, kriegt man in den Vorwahlen einen Gegenkandidat, der möglicherweise von außen unterstützt wird. Das diszipliniert letztlich. Und diese Unternehmer, die Abgeordneten und Senatoren, die sammeln Geld. Also ein Senator, ein amerikanischer, verbringt etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit damit, Menschen anzurufen und Geld zu sammeln, zu netzwerken. Man braucht für einen Präsidentschaftswahlkampf eine Milliarde Dollar, die man zusammenbringen muss.
Ich meine, ich habe gerade gelesen, dass die SPD im letzten Wahlkampf 10 Millionen Euro zur Verfügung hatte.
Also es sind immense Fallhöhen zu dem, was hier ausgegeben wird. Das ist eine Dauerbestrahlung, die man dort als Bürger in den umstrittenen Staaten erfährt. Auch da haben wir wieder diese klare Teilung, ein republikanischer Kandidat, der fährt nicht nach Kalifornien. Da braucht er nicht hin. Die Stimmen kriegt er nicht. Und der demokratische Kandidat, der lässt sich in vielen Staaten des Mittleren Westens nicht sehen. Die Stimmen kriegt er nicht. Ne? Sondern es sind wenige Staaten, die dann immer hoch umkämpft sind. Ja. Ohio, Florida. Ne? Ja. Man sitzt dann alle 4 Jahre ja mit, worauf sich das letztlich konzentriert.
Gab es denn mal einen Präsidenten, der Präsident aller Amerikaner war? Also jetzt, wenn man so zurückblickt, dann wird man sagen, der Kennedy, das muss doch ein Präsident aller Amerikaner gewesen sein.
Ja. Das denken Sie, gegen Kennedy gab es die größten Vorbehalte, weil er Katholik war und damals die Meinung vorherrschte, der macht ja, was der Papst will und nicht, was wir Amerikaner wollen. Also das gab schon in Amerika ist Politik ein hartes Geschäft. Und es gab Präsidenten, die größere Zustimmung erfahren haben, etwa Richard Nixon, kurz bevor er zurücktreten musste, hat eine Riesenzustimmung erfahren. Und es gab Präsidenten, die eben hoch umstritten blieben, wie das Donald Trump in der ganzen Phase erlebt hat, dem es nie gelungen ist, mehr als so 6-7% der Demokraten überhaupt zu gewinnen, dass sie sagen, ja, der macht seine Sache ordentlich. Auch das ist ja ein bisschen anders, als das in Deutschland ist. Denn man kann hier die eine Partei wählen und trotzdem der Ansicht sein, die Regierung, die von anderen gestellt wird, die machen das ganz ordentlich. Ne? Das wird sozusagen nicht als Verrat an der Sache gesehen. In den USA wird das inzwischen als Verrat an der eigenen Gruppe betrachtet. Und deshalb ist die Zahl der Demokraten und Republikaner, die einen Präsidenten der anderen Partei unterstützt haben, kontinuierlich zurückgegangen.
Ja.
Hat Joe Biden zum Beispiel kaum eine Chance, auf die Art und Weise republikanische Wähler zu gewinnen.
Es sei denn, er hat ein funktionierendes Wirtschaftsprogramm, sozusagen, wo er die Massen füttert und die dann irgendwann sagen, alles klar, ich merke direkt in meinem Portemonnaie, was da ankommt. So ganz schlecht kann er nicht sein. Dann mag es einen Wählerschwenk geben.
Genau, das ist die Idee, die er hat. Eben nicht durch Ansprache, wie das Barack Obama ganz häufig gemacht hat, der seine rhetorischen Fähigkeiten benutzt hat, um die Menschen zusammenzuführen. Das war ja auch unter Barack Obama das große Programm. Ne? Nicht ein blaues und rotes Amerika, sondern nur ein Amerika. Jetzt muss man wissen, blau und rot sind die Farben der Parteien.
Ne? Ja.
Und Joe Biden, der jetzt auch nicht der Rhetor ist, der jetzt über die Fähigkeiten von Obama verfügt hat, der hat das gar nicht wirklich probiert, sondern hat relativ stark umgeschwenkt und sagt, wir müssen einfach Politik machen, die dem Arbeiter Geld bringt, die Essen auf den Tisch bringt, die genug für die Bildung der Kinder lässt, die den amerikanischen Traum wieder weckt, dass es den Kindern mal besser gehen wird als einem selbst, die soziale Durchlässigkeit ermöglicht und auf die Art und Weise müssen wir die Polarisierung.
Und wenn ich mir anschaue, dass dass so ein großes Thema ist, also den Leuten wirtschaftliche Stabilität zu geben, wirtschaftliches Wachstum, guckt der amerikanische Wähler oder die amerikanische Wählerin nicht dann auch da drauf und sagt, guck mal da, egal ob es jetzt ein Senator ist oder ein amerikanischer Präsident, was der an Spenden einwirbt einerseits, was er dann für, ja, irgendwie bei Fox News für Werbung ausgibt und bei CNN, gibt's da nicht einen Stirnrunzeln quasi beim durchschnittlichen Wähler? Da werden Milliarden hin und her geschoben und alles nur, damit da einer in so einem runden, halbrunden Büro sitzt an einem Tisch und entscheiden kann, wo es lang geht. Das kann doch eigentlich nicht in Ordnung sein.
Also die Reform des amerikanischen Wahlkampffinanzierung ist ein Riesenthema unter Akademikern, aber nur dort. Unter den amerikanischen Bevölkerung ist das im Prinzip kein Thema. Der Grund ist auch ziemlich simpel. Sie halten Politik mehrheitlich für korrupt. In den USA halten fast 70% den Kongress für eine korrupte Veranstaltung. Sie erwarten gar nichts anderes, als dass dort etwas rauskommt, dass eine Elite was für sich tut. Und jetzt würde man denken, na, wenn das so viele sind, sind sie wenigstens in diesem Urteil vereint. Und das sind sie auch. Sie halten die Medien für Manipulatoren und glauben dem nicht. Was dann dazu führt, dass sie nur ihren eigenen Medien glauben, ne? Und immer weiter in sogenannte Echokammern abdriften, in denen man immer nur das hört, was man schon selbst glaubt und hört, was man glaubt und hört, was man glaubt. Und irgendwann ist man darin so gefangen, dass man die Weltsicht der anderen überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, geschweige denn verstehen kann, was da geschieht. Und das ist jetzt alles sehr grob gestrichen, was ich hier skizziere. Ne? Aber es gibt in den USA eigentlich nur eine staatliche Institution, die hohe Zustimmungswerte hat. Das ist das Militär. Es wird schon deutlich weniger, wenn man die Polizei betrachtet. Und wenn man sich dann die Zustimmungsraten zum Kongress, dem Präsidentenamt, den Medien betrachtet, dann liegen die so zwischen 10% und 20%. Und wenn wir hier hören, dass etwa Joe Biden Zustimmungswerte momentan von etwas unter 40% hat, dann muss man sich nur mal das andere Führungspersonal, Nancy Pelosi und alle anschauen, die kommen kaum auf 20% Zustimmung. Also die Amerikaner haben eine hohe Distanz zur Politik.
Das heißt, als amerikanischer Politiker muss ich dort mit deutlich mehr Ablehnung leben als deutscher Politiker oder Politikerin.
Ja, das Ansehen der Institutionen in Deutschland ist viel höher.
Ja, das heißt auch, so dieses, was ja auch von den Medien und gerade auch so von Hollywood transportiert wird, der Präsident, Commander in Chief und das ist so eine Ehre, irgendwie dem zu dienen und weiß ja gar nicht, was da also die Botschaft immer ist, das ist schon auch so ein Stück weit weg von der Realität. Also ist jetzt nicht jeder Amerikaner stolz, wenn er mal Joe Biden die Hand schütteln dürfte, oder?
Mancher denkt ja, er ist nicht mal der Präsident. Ja, es ist ein Großteil der Wähler von Donald Trump, die sagen, der sitzt zwar im Weißen Haus, aber gewählt wurde ja Donald Trump.
Ja.
Eigentlich ist er nur, weil ihm die Wahl gestohlen wurde. Aber man darf trotzdem nicht unterschätzen, dass die Verpflichtung auch zum Dienst am Staat, im Staat in den USA dann einen hohen Wert haben kann. Und da unterschieden wird sozusagen zwischen Regierung und Staat. Der Staat wird hoch angesehen oder verdammt, ne, da haben wir drüber gesprochen, je nachdem, wie man betrachtet. Aber die Regierung, die wird mit Skepsis betrachtet.
Oh, okay, das heißt, dieser Stolz, ich bin Amerikaner, irgendwie, das ist mein Land, für dieses Land gebe ich auch, insbesondere wenn es dann ums Militär geht, da gibt es eine schon relativ hohe Opferbereitschaft dann ja auch. Aber wenn es darum geht, jetzt keine Ahnung, da mein Kongressabgeordneter, ob der da auch wirklich, ich komme aus Wisconsin, Dallas, Wisconsin, und ob mein Kongressabgeordneter da in Washington auch das macht, was für Wisconsin gut ist oder nicht, das bezweifeln die Wähler im Zweifel dann am Ende doch eher nochmal und vertrauen dann nicht.
Das Vertrauen ist gering, dass er was leistet, das wollen sie sehen.
Ja.
Deswegen ist im amerikanischen Haushaltsprozess, als man sozusagen diese den Basar abgeschafft hat, dass nämlich jeder in jedes Gesetz noch irgendwas Sachfremdes reinbringen konnte, wie eine Brücke in Wisconsin, die mit dem Verteidigungshaushalt überhaupt nichts zu tun hatte, dann aber drin stand und die Möglichkeit gab, nach Hause zu fahren und zu sagen, Leute, ich bringe eine Brücke mit, ne? Arbeitsplätze und die Infrastruktur wird verbessert und so weiter. Das hat man abgeschafft und auch das hat paradoxerweise dazu beigetragen, dass die einzelnen Verfestigungen an den Rändern des politischen Spektrums noch härter wurden.
Ja, Verfestigung, ich nehme das mal als Stichwort, einer, der das ja sehr stark betrieben hat, war Donald Trump und Sie haben gerade schon gesagt, dass auch viele Amerikaner Stand heute glauben, eigentlich ist er der gewählte Präsident. Wenn Sie jetzt so nach, jetzt ist ja gute 12 Monate her, dass dort gewählt wurde, wie viel Macht hat denn Donald Trump noch Stand heute?
Viel.
Viel.
Viel. Er kann, obwohl er kein politisches Amt hat, allein über die Drohung, dass er Gegenkandidaten der einzelnen Abgeordneten und Senatoren in deren Wahlkreis unterstützt und sie damit die Wahl verlieren lässt, die Vorwahl verlieren lässt, Einfluss nehmen auf das, was die Abgeordneten und Senatoren im Kongress machen.
Das heißt, wenn ich Senator bin, meinetwegen für Florida, sitze ich republikanischer Senator für Florida im Senat dort in Washington und nächstes Jahr steht die Wahl an, ob ich da wiedergewählt werde, dann kann es sein, dass ich einen Anruf kriege von Donald Trump, der sagt, so Junge, in der politischen Agenda stelle ich mir Folgendes vor, wenn du das nicht umsetzt, da gibt es einen anderen Republikaner, der würde gerne in diesem Senatssessel sitzen, dann unterstütze ich halt den.
Ja.
Genau so.
Und das, das Einzige, was ich sagen würde, es ist kein freundlicher Anruf.
Okay. da gibt es ja die ein oder andere, ich glaube, einen Spielfilm gab es dazu, über wo es darum ging, wie Donald Trump so agiert und da waren wenig freundliche Szenen, zumindest in diesem Hollywood-Film.
Aber diese Drohung, und das hat er schon ein paar Mal gemacht, hat bewiesen, das funktioniert. Er mobilisiert die republikanischen Wähler immer noch in großer Zahl. Und das ist ein Machtinstrument, mit dem er momentan umgeht.
Das heißt, de facto ist er ein Marketing-Genie mit einer hohen Reichweite, was er politisch einsetzt.
Ja. Und dass er den überlebt hat, dass sein Twitter-Account gelöscht wurde, das ist nur wirklich etwas, wo man mal ganz tief überlegen muss, wie konnte das sein?
Ja.
Denn da haben ja viele mit gerechnet, jetzt nimmt man ihm sein Megafon weg.
Ja.
Ja, jetzt wird er nicht mehr gehört, aber es funktioniert.
Zum Thema Trump und Twitter-Account löschen, da habe ich mit vielen Leuten auch unterschiedlichster politischer Couleur in Deutschland drüber gesprochen. Alle haben gesagt, das war der falsche Schritt, weil Meinungs- und Pressefreiheit darf man so nicht einschränken. Und egal, was der Trump da erzählt, man hätte ihm diesen Twitter-Account nicht wegnehmen dürfen, auf Basis von demokratischen Werten, sage ich mal so. Wie nehmen die Amerikaner das dann wahr?
Halbe, halbe. Die einen sagen, das ist sozusagen die Diktatur der großen Tech-Unternehmen. Die lassen uns Konservative überhaupt nicht mehr hören. Die unterstützen die Demokraten, wie Hollywood auch, und die versuchen, das wahre Amerika zu unterdrücken. Und die anderen finden das eben gut, weil sie sagen, hier geht es nicht um Meinungsäußerung, sondern was Donald Trump betrieben hat, ist Aufruhr. Er hat versucht, die Demokratie abzuschaffen. Er hat den Versuch unternommen, als Präsident, der nicht wiedergewählt wurde, im Amt zu bleiben und alle auch illegalen Mittel einzusetzen, das zu erreichen. Es gibt momentan ja eine Kommission, die das untersucht und womöglicherweise, wer weiß, was da noch alles rauskommt, das Thema uns weiter beschäftigen wird. Aber das sind die zwei Sichtweisen.
Ja. Und ist es so, wenn man sich anguckt, diesen Sturm aufs Kapitol, den es gegeben hat da im letzten Januar, ist es selbst bei solchen Aktionen dann so, dass die beiden Parteien sozusagen, also jetzt nicht die Partei im Sinne von Partei, sondern die beiden Teile der Bevölkerung auch dort nicht den gemeinsamen Nenner finden, dass sie sagen, das geht nicht, also eine demokratische Institution wie den Kongress darf man nicht stürmen? Oder ist es da auch so, dass die einen sagen, hätte man nicht gedurft und die anderen sagen, ja, aber ist doch total super?
Nein, da gibt's eine ganz breite Ablehnung. Okay. In den USA. Also auch ein Großteil der Republikaner sagt, das geht überhaupt nicht. Aber auch diejenigen, die dann sagen, und Donald Trump ist trotzdem gewählt worden.
Ja, ja. Das heißt dann ja auch schon so, dass es also er ist zwar trotzdem gewählt worden, aber dieses, da hat er gegebenenfalls eine rote Linie überschritten, die auch hart war.
Also die Republikaner, die diesen Sturm aufs Kapitol verurteilen, die würden eher sagen, da hat er ja gar nichts mit zu tun gehabt.
Ja, okay. Das, aber gut, da streiten sich ja die Gelehrten gerade noch drüber. Zumindest, ob man es ihm dann belegen kann, dass er was damit zu tun hat. Hatte jetzt so aus der Ferne von Hamburg nach Washington geguckt, würde man sagen, zumindest gefreut hat er sich.
Nein, er hat was mit zu tun gehabt. Also das steht außer Frage, dass er den Prozess der Akten, der Annahme der Wahl im Kongress stören wollte, dass er Mike Pence zwingen wollte, etwas zu tun, was eigentlich gar nicht in der Macht des Vizepräsidenten steht, dass die Wahl angezweifelt werden sollte. All das ist belegt. Ja. Das hat er auch öffentlich erklärt, dass er die Leute vorher aufgestachelt hat und gesagt hat, wir gehen jetzt zum Kapitol. Auch das konnte man hören, diese Veranstaltung, die da vorher stattfand. Und er wollte das nur eben im übertragenen Sinn verstanden wissen. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das ist eine wesentliche Entlastung, wenn man wirklich versucht hätte, das Kapitol ernsthaft zu stürmen und es da eine ernsthafte Vorbereitung gegeben hätte, dann wäre das nicht so abgelaufen, wie es abgelaufen ist. Und drittens gibt es noch jemand, der das zugelassen hat, nämlich diejenigen, die das Kapitol trotz der Warnungen, die es gab, nicht ausreichend bewacht haben.
Ehrlicherweise war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich die Bilder gesehen habe. Ich muss sagen, so eine Institution, die müsste ja zumindest, also man hört ja so viel von dem starken amerikanischen Militär und der starken amerikanischen Polizei, und es gibt einen FBI, was quasi allmächtig ist, und dann können die so eine Institution nicht schützen, dass da irgendwie so ein paar Chaoten reinstürmen. Das wirkte für mich schon ein bisschen seltsam.
Das hätten die alles gekonnt, aber die dürfen erstmal nicht, weil das Kapitol eine eigene Polizei hat. Und die hätten nur einfach sagen müssen, Leute, wir brauchen mal für einen Tag Unterstützung. Dann wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Das haben sie aber nicht.
Okay, weiß man, warum sie das nicht haben? Also wollte man es drauf ankommen lassen oder?
Die Erklärungen, die es gibt, überzeugen mich nicht. Die laufen alle so in die Richtung, ja, man wollte nicht so martialisch auftreten. Man wollte nicht nach außen den Eindruck vermitteln, hier sei ein Gebäude mit Waffengewalt zu schützen. Überzeugt mich nicht. Also ich habe keine überzeugende Erklärung dafür gehört.
Ja.
Aber viele Erklärungen, weil viele Verantwortliche natürlich was sagen mussten.
Ja. Wie ist denn das, wenn wir uns, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie, also welche Rolle spielt Donald Trump, wie viel Macht hat Joe Biden, was ist so seine innere Agenda im Sinne von innerhalb der USA. Was ich mich auch frage, ist, wenn man so da quasi über den Ozean schaut, welche Rolle spielen heute noch die Ereignisse des 11. September, dieses Terroranschlags? Ist das, also die Auswirkungen sind sicherlich da, aber wenn Sie es beschreiben sollten, wie sind die konkret heute spürbar?
Ja, wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, dass der 11. September sozusagen diesen Prozess der inneren Reform der USA unterbrochen hat. Und das sind die Wirkungen, die heute noch spürbar sind. Dass eben das von Clinton an, man könnte sich ja mal so kontrafaktisch denken, ne? Die Politik von Clinton wäre von Gore fortgesetzt worden, ne? Und dann wäre Obama gekommen. Und dann würden die USA heute sozialpolitisch viel, viel anders dastehen, als das auch wahrscheinlich, was die Gesundheitspolitik, die Bildungspolitik angeht. Und Biden versucht das jetzt in der Brechstange hinzubekommen. Und das sind die eigentlichen Wirkungen des 11. September, dass sie diesen Prozess in den USA zerbrochen haben und dann dazu geführt haben, dass man das Militär eben auf eine Art und Weise eingesetzt hat, für die es eigentlich sozusagen erstmal gar nicht ausgerüstet war, ne? nicht aufgestellt war. Das hat man dann ja auch alles gemerkt, als man feststellte, das läuft aus dem Ruder. Man kann eben zwar die Armee des Irak, die damals ja schon sehr geschwächt war, schnell besiegen. und man kann eben auch die Taliban in Afghanistan schnell vertreiben. Ja, und dann?
Ja.
Das ist das berühmte Wort, das Colin Powell geprägt hat, als er George Bush sagte, wie im Porzellanladen. Wenn es zerbrochen ist, gehört es ihnen.
Ja.
Und damit wusste er eben nichts mehr anzufangen.
Haben die Amerikaner, also die Amerikaner haben ja mit ähnlichen Situationen schon Erfahrung gemacht. Ich würde jetzt nicht meinetwegen in Irak 1:1 mit Vietnam zum Beispiel vergleichen, aber dass sie in heiße Kriege auf der Welt sozusagen, dass sie da unterwegs waren und da drin verwickelt waren, da sind ja viele auch nicht so positive Ereignisse. Also man hat den im Zweiten Weltkrieg, der ja auch die Amerikaner große Opfer gekostet hat, hat man in Anführungsstrichen zumindest auf der Siegerseite gestanden und daraufhin dann ja auch die führende Position der Nation weltweit auch mit ausgebaut. Aber es wirkt immer so, dass Vietnam ist ein Trauma der Amerikaner, der Irak war schwierig. Aus Afghanistan hat man sich jetzt auch zurückgezogen und wenn man nach Afghanistan schaut, auch wir als Deutsche tun das ja auch mit einem sehr kritischen Blick. Was hat es eigentlich gebracht? Nochmal zusätzlich zu der Frage, hätten wir es gedurft, rein menschenrechtlich und ethisch-moralisch betrachtet. Aber wie blicken die Amerikaner da drauf? Gibt's da so eine, jetzt ziehen wir nicht mehr in den Krieg-Mentalität und wir schützen uns gegen Terrorismus, aber das machen wir eher im Land und schützen uns nach außen? Oder würden Sie sagen, prinzipiell die Amerikaner stehen, wenn es da eine Situation da draußen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass auch dann wieder amerikanische Truppen unterwegs sind?
Also es ist prinzipiell so, dass es eine große Kriegsmüdigkeit, wie man das nennt, in den USA gibt, dass man nicht weiß, warum sind diese Kriege geführt worden. Das wusste man bei Vietnam nicht mehr, weil die Domino-Theorie damals, die hieß, ne, ein Staat wird kommunistisch, dann fällt der Nächste, es geht um amerikanische Glaubwürdigkeit, ja dann doch auch im Land nicht mehr geglaubt wurde. Und die Protestwelle dann auch die Vereinigten Staaten Ende der 60er Jahre erreicht hat. Und man sich da schon drüber stritt. Was ist Patriotismus? Ist patriotisch derjenige, der in Vietnam mit der Waffe kämpft? Oder ist patriotisch derjenige, der in den USA gegen diesen Krieg protestiert? Und das setzt sich bis heute fort. Und die Frage war dann im Irak eine ganz andere. Denn hier ging es ja erstmal darum, sozusagen Demokratie zu verbreiten. Und dann hat man relativ schnell gesehen, dass diese Erklärung auch in den USA nicht geglaubt wird. Und all das hat dazu geführt, dass man die Diskussion darüber, warum führt man eigentlich einen Krieg? Und gar nicht so sehr, darf man das? Ne, das fragen sich Weltmächte immer weniger. Aber warum führen wir den eigentlich? Dass die dazu geführt hat, dass in den USA momentan sehr, sehr vorsichtig mit dem Einsatz militärischer Mittel argumentiert wird. Aber man sollte das nicht unterschätzen. Wenn eine ernste Gefahr besteht, dreht sich das in der Sekunde und stehen die Amerikaner wieder hinter ihren Streitkräften.
Und ist da vielleicht auch die Frage, besteht eine ernste Gefahr oder wird diese Gefahr als ernste Gefahr, ich sag mal so, der Öffentlichkeit verkauft? Also auch da muss ein PR-Genie kriegt das immer gedreht. Könnte man das so sagen oder?
Naja, Hollywood sagt das so.
Ja.
Und Dustin Hoffman hat ja in dem Film Back the Dog genau das wunderbar gespielt. Und richtig ist, dass jede Bedrohung auch immer wahrgenommen werden muss und damit Raum für Interpretation lässt. Aber für Kriegseinsätze und den Einsatz militärischer Mittel braucht der amerikanische Präsident schon eine breite Zustimmung in der Bevölkerung.
Ja.
Und, insofern ist das etwas, was dann sicher die Diskussion in beiden politischen Lagern
erfordert. Und was glauben Sie, wie wird die amerikanische Rolle international aussehen? Also ich interpretiere jetzt mal aus Ihren Aussagen die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen mit bewaffneter Hand ordnend eingreift auf der Welt, in Anführungsstrichen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß im Moment. aber die Amerikaner spielen ja schon auch eine sehr große und dominante Rolle immer noch international. Da geht es um militärische oder quasi militärische Konflikte mit zwischen Taiwan und China gegebenenfalls. Stand heute sind russische Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert. Alles Themen, wo man sagen würde, das betrifft die USA auch. Wie geht so ein Joe Biden jetzt an solche Situationen dran?
Also ist ganz interessant, dass Sie das so sagen, denn die Diskussionen werden in den USA gerade geführt. China betrifft die USA. Da sind sich alle einig. Das ist der neue außenpolitische Konsens, auch über diese Gräben hinweg, die wir beschrieben haben, dass man sagt, die Frage ist, ob die USA weiterhin oder China demnächst die internationalen Regeln setzt. Und da sagen die Amerikaner, lieber wir. Das ist die Antwort, die sie geben. Und China wird als der zentrale Herausforderer ausgemacht. Ob man sich in der Ukraine engagieren will? Die Biden-Regierung will das. Aber es wird eine breite Diskussion in den USA geführt, ob man sich hier nicht verzettelt und das nicht lieber sein lässt, weil eben Europa nicht mehr so wichtig ist und der ein ernsthafter Konflikt im Pazifik geführt wird.
Ja.
Was nun Taiwan betrifft, da sind die Amerikaner in einer Lage, dass sie sagen, sie helfen Taiwan, sich selbst zu verteidigen. Und ehrlich gesagt weiß niemand, wie groß das Engagement der USA für Taiwan wäre. Es gibt immer mal Aussagen dahingehend, dass die USA Taiwan aktiv unterstützen würden. Es gibt immer wieder Aussagen, dass man das nicht tun würde. Jedenfalls nicht mit eigenen Streitkräften. Diese Unsicherheit, die will man der Volksrepublik China lassen.
Ja, ja. Das ist halt so bis politische Taktik sozusagen, dass man damit versucht, dann Ruhe sozusagen einkehren zu lassen, weil
am liebsten wären die Vereinigten Staaten, wenn es eben nicht zu einem Angriff auf Taiwan kam.
Ja.
Am liebsten wäre ihnen, wenn es zwischen der Ukraine und Russland ruhig bliebe. Momentan ist sozusagen das Interesse daran, militärisch international einzugreifen, wirklich nicht sehr ausgeprägt.
Und was bedeutet das für die EU und Deutschland? Gerade im Ukraine-Konflikt ist das ist ja dann Europa und das ist nicht so weit weg. Das ist ja schon auch ein Thema. Dann stimmen sich dann ich sag mal so der Bundeskanzler und Joe Biden, stimmen die sich über solche Themen ab? Und sagt der Herr Scholz dann vielleicht mal, Mensch, Joe, magst du dich nicht doch nochmal dich bemühen?
Also richtig ist, das wird momentan sehr stark über die NATO gemanagt. Und das ist aus europäischer Sicht auch ein Vorteil. Denn ohne die Vereinigten Staaten stünden die Europäer ziemlich fähigkeitslos vor dieser Situation und wüssten nicht viel einzusetzen. Sie tragen ja auch nicht zur Eskalation in dieser Frage bei, anders als hier jetzt alle tun. Ne? Alle erzählen, das ist eine gegenseitige Eskalation, die geschieht. Ich kann nicht erkennen, wo die Europäer hier irgendwas eskalieren. Es sei denn, man nimmt etwa die Aussagen des litauischen Außenministers als gleichwertig wie die vom Präsident Putin. Aber das sind die Fähigkeiten von Litauen und Russland doch leicht unterschiedlich. Wer diese Bewertung macht, also das ist allzu offensichtlich, dass das eine ganz bestimmte Interpretation ist. Und insofern ist es richtig, dass die Europäer darauf angewiesen sind, gute Beziehungen mit den Vereinigten Staaten zu behalten, weil sie alleine eben Russland nicht abschrecken und abhalten können.
Ja.
Und dass Russland bereit ist, militärische Macht einzusetzen. Das haben sie in Georgien, der Ukraine, der Krim bewiesen.
Ja, ist das denn bedeutet für die Position der EU dann auch, dass zum Beispiel mit dem Brexit Großbritannien nicht mehr dabei ist, macht uns, sag ich mal, uns Europäer das dann nochmal ein Stück abhängiger auch von den USA?
Es hat die Europäische Union militärisch geschwächt. Das kann gar kein Zweifel sein. Damals haben alle gejubelt und haben gesagt, der Bremser ist weg. Jetzt machen wir auf dem Bereich der Sicherheitspolitik endlich voran. Es ist nichts passiert, das hätte man auch vorher wissen können, weil einfach die nationalen Interessen hier zu unterschiedlich sind. Aber über die NATO ist Großbritannien ja hier eng verbunden. Und Großbritannien ist in der Folge des Brexit sicher näher an die USA gerückt.
Ja, ja. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, internationale Politik der USA, man achtet sehr stark auf seine Einflusszonen sozusagen, man ist durchaus aktiv, wahrscheinlich auch wirtschaftlich sehr aktiv. Man würde jetzt aus Washington heraus hat man eher keine Tendenz dazu, militärisch einzugreifen und versucht das möglichst zu vermeiden. Aber in einer Krisensituation würde man auch das nicht ausschließen können, grundsätzlich. Wenn jetzt sie der vielleicht das um diesen Kontext oder diesen Teil abzuschließen, wenn jetzt die Frau Baerbock, ja, unsere neue Außenministerin, wenn die sie fragen würde, ja, ich habe da jetzt einen Termin in Washington, ich darf sogar Joe Biden treffen und auch den Außenminister und so, wie muss ich mit denen jetzt umgehen? Wie wichtig sind wir für die? Wie wichtig sind die für uns? Geben Sie mir doch mal 2, 3, 4 Ratschläge mit auf den Weg. Was würden Sie sagen?
Das ist immer schwer, weil man wüsste gern, was die Dienste wissen. Das weiß Frau Baerbock. Das weiß ich aber nicht, wenn es um konkrete Situationen geht. Denn da darf man sich der Illusion nicht hingeben, dass Regierungen sozusagen immer völlig offen und transparent kommunizieren. Das tun sie nicht, das tut keine, weil es schützenswertes Wissen gibt.
Ja.
Wenn man davon absieht, dann ist die amerikanische Position in diesem Fall jetzt eigentlich klar, dass es darum geht, dass Nationen souverän entscheiden können und ihre Bündnisse selbst wählen können und im Fall von Russland etwa Russland kein Veto über andere Nationen
hat. Das heißt, Sie meinen jetzt, wenn die Frau Baerbock dort über die Ukraine in diesem speziellen Fall spricht, dann ist die offizielle US-Position, jeder darf sein Bündnis, bei dem er mitspielen möchte, sozusagen frei wählen. Wenn wir es ein bisschen genereller fassen, also wenn sie jetzt fragt, ich muss generell gut klarkommen mit den Kollegen da in Washington, was würden Sie ihr da sagen?
Da gibt es aus den USA mit Blick auf Europa zwei Interessen, die besonders herausstechen. Das eine, da sind wir doch wieder bei der Sicherheit, gibt mehr für Verteidigung aus. Seid nicht weiterhin ein Trittbrettfahrer auf dem Gebiet. Und das zweite, macht mehr für eine einheitliche EU-Position in internationalen Fragen. Und Klammer auf, baut eure Exportüberschüsse ab.
Ja.
Das ist uns auch ein Dorn im Auge, zum Beispiel indem ihr mehr amerikanische Waren kauft.
Ja, das heißt, ein paar mehr Teslas in Deutschland fahren lassen und dafür ein paar weniger BMW in den USA. Okay, was ja schon auch vielleicht, wenn wir da so eine Klammer drum machen und einfach mal schauen, was interessiert vielleicht Hörerinnen und Hörer auch noch so, ist, wie wird Deutschland eigentlich in den USA wahrgenommen? Das ist ja immer so, ja, irgendwie zwischen Großbritannien und den USA, da gab es auch im Zuge des Brexits immer so privilegierte Partnerschaft und wir sind uns ja so nahe und wir sind uns ja auch historisch so nahe etc. Wenn wir jetzt mal ein bisschen flapsiger drauf schauen und sagen, Mensch, wenn ich da jetzt als Deutscher in die USA komme, ist es noch so wie vor vielen Jahren, dass die Amerikaner mit uns in Verbindung bringen, wir sind fleißig, aber wir können nicht lachen? Oder wie schaut der typische Amerikaner heute auf Deutschland?
Also Deutschland hat insgesamt stets ein positives Image in den Vereinigten Staaten. Es hat zwei Dellen gehabt in der letzten Zeit. Und die war bei genau den Präsidenten, die dann auch in Deutschland nicht sehr gut angesehen und beliebt waren, bei George W. Bush, als Gerhard Schröder, die sozusagen den Widerstand gegen den Irakkrieg mobilisiert hat, und bei Donald Trump, wo gesagt wurde, die machen über Migration ihr Land kaputt und unsere Wirtschaft mit ihren großen Autos. Und das waren sozusagen die Einflussnahme auf die öffentliche Meinung in den USA. Aber insgesamt hat Deutschland ein positives Image in den Vereinigten Staaten.
Ja, das ist doch schön. Ja, glaube ich, dass das ein fantastisches Schlusswort ist. Deutschland hat ein positives Image. Herr Jäger, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir heute hier für die Fragen zur Verfügung standen. Ich hoffe, wir konnten Hörerinnen und Hörern den einen oder anderen Erkenntnisgewinn liefern. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und ja, schön, dass Sie dabei waren.
Ganz lieben Dank Ihnen, Wasikle.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.